Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Wir haben die letzten beiden Folgen über die psychische Gesundheit in der Schwangerschaft und bei der Geburt gesprochen. Da ging es ganz explizit um die traumatische Geburt. Und uns fehlt noch ein großer Themenkomplex, das ist die seelische Gesundheit nach einer Geburt im Wochenbett. Darum soll es heute gehen, um den Babyblues, die Wochenbettdepression und auch psychische Belastungen für den Partner. Wieder mit dabei sind unsere Hebamme Sophie Elisabeth Teuerkauf.
Hallo.
Und unsere Oberärztin Dr. Katrin Oehler-Rahmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Die beiden sind Expertinnen auf dem Gebiet und haben sich ganz speziell fortgebildet.
Ich habe die letzten 5 Jahre eine Weiterbildung gemacht als ärztliche Psychotherapeutin. Fachgebunden ist das. Das heißt also, setzt voraus, dass man Frauenärztin ist. Und das befähigt mich jetzt, genau diese Frauenthemen anzugucken, Frauen zu begleiten durch diese psychischen Erkrankungen in Schwangerschaft und Wochenbett.
Ich bin mittlerweile Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe über die letzten Jahre in meiner freiberuflichen Tätigkeit vor allen Dingen ganz viel Beratung auch gemacht bei den Frauen, vor allen Dingen in Schwangerschaft und eben Wochenbettzeit, und habe mich fortgebildet über verschiedenste, also Fort- und Weiterbildungen, und beginne in diesem Jahr meine systemische Beratungsweiterbildung. Genau.
Wenn man über dieses Thema recherchiert, Wochenbett, kommt man ganz schnell zu den Themen Wochenbettdepression und Babyblues. Was ist der Unterschied dazwischen?
Ich fange mal an. Also letztendlich ist es so, das Wochenbett beginnt, wenn die Geburt abgeschlossen ist, also wenn die Plazenta draußen ist. Und das ist auch genau der ganze Knackpunkt an der Sache. Die Plazenta ist ja in der Schwangerschaft das Organ auf Zeit, sage ich immer. Ne? Es ist ein Wunderwerk tatsächlich. Es versorgt und das Kind, und es versorgt aber auch eben dieses ganze Mutter-Kind-System mit Hormonen. Und es ist ein großes Organ. Also das muss man einfach sagen, was wir bei der Geburt dann wieder verlieren. Und wenn dieses Organ ausgeschieden ist, dann ist von jetzt auf gleich eine ganz schöne Horrorsituation, nämlich auf einmal gibt es nicht mehr die Hormone, die da produziert wurden. Ne? Und es gibt ein paar Tage Überhang sozusagen von der hormonellen Situation bei der Frau. Und dann verschiebt sich das alles auch eben zugunsten, dass die Frauen in die Milchbildung kommen können. Ne? Wenn da Plazenta drin wäre, würde das nämlich nicht so gehen. Es wird sich gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben. Ja? Also die Plazenta kommt raus, und nur dadurch kann Milchbildung dann aufgenommen werden oder Laktation beginnen. So, und das wiederum hat aber den Grund, dass da wirklich Achterbahn ist. Also da ist man beschäftigt mit Verarbeitung der Geburt, körperlichen Schmerzen, ja oft auch, oder Veränderungen, ja, ganze Körpersystem, Bauchdecke ist total weich, die Statik im Körper verändert sich, dann dieses Kind, was möglicherweise doch mehr schreit, als man es vielleicht erhofft hat oder auch was auch immer, oder man hat Sorgen, also Kind ist in der Kinderklinik und so, kommt auch dazu. Also viele, viele Punkte plus hormonelle Ungleichgewichte. Und dann gibt es eben dieses typische, man ist super dünnhäutig, ganz doll empfindlich, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, man weiß selber nicht, wohin mit sich, man sieht irgendwie den Wetterbericht und muss schon weinen, so nach dem Motto. Oder man guckt das Kind nur an und ist so, das ist der Blues auch. Oder diese Gedanken, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt Mutter. Neulich hat eine Frau bei mir im Wochenbett gesagt, das fand ich so schön, weil sie hat das so auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, Sophie, und dann habe ich geweint und habe gedacht, jetzt bin ich Mama, das ist mein Kind. Und das war so ein richtiger Bewusstwerdungsprozess. Ich habe das angeguckt und gedacht, das geht jetzt auch nicht mehr weg. Ich bin jetzt Mama. Und das ist so krass. Also das ist eine wirklich fundamentale Veränderung im Leben einer Frau.
Ja, und die ja anscheinend auch manchmal erst zu Hause eintritt und nicht im Auskommen des Babys bei Geburt.
Ah, das kommt erst mal raus, und da ist sowieso alles völlig gaga. Also das ist sowieso noch mal eine ganz spezielle Geschichte in dem Moment, wo das Kind da ist. Und natürlich findet das vorher alles schon in unserem Kopf statt, aber es zu fühlen, zu erleben, zu spüren, zu halten, also auch körperlich dieses Kind zu haben, dann im Arm als eigene Person, das ist nochmal was anderes. Und das ist dann diese Bewusstwerdung, dieses Durchhängen. Kann ich diese Verantwortung tragen? Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Das sind so diese klassischen Fragen. Das sind so die ersten Tage nach der Geburt. Und das ist oft stundenweise. Dann kommt es darauf an, wie war die Nacht? Oder, also das ist so sehr von vielen Faktoren abhängig. Und man merkt, ach, der eine Tag war gut, der andere war schlecht und dann ist gut. Ne?
Also schwankend.
Das ist sehr der Babyblues. Das ist der Babyblues. Und dann oft auch relativ zügig, dass die Frauen sagen, nee, nee, das ist jetzt, ich habe gemerkt, da war ich ein bisschen durch den Wind und jetzt ist eigentlich ganz gut, mach mir gerade noch darüber Sorgen, die können differenzieren. Aber wenn irgendwann nicht mehr differenziert werden kann und die Stimmung immer wieder wegknickt und vielleicht immer häufiger und dann noch diese körperlichen Symptome dazukommen, also eine extremere Müdigkeit, Antriebslosigkeit und dann auch Gedankenspiralen, die sich noch verselbstständigen, dann kommen wir in eine andere Kategorie. Ja.
Ja, und der Babyblues, genau, der trifft ja ziemlich viele. Ja, der trifft ja 7, 8 von 10 Frauen.
Ja. Und ja, es ist eher die Regel so.
Das ist das
Norm.
Das ist eigentlich zu erwarten.
Ja,
ne?
Okay. Das ist so eine. Das heißt, da können sich die Männer auch schon mal drauf einstellen.
Ja, ja, bitte, bitte. Das ist so eine innere Aufgewühltheit, ne? Und ein, so wie du sagst, nah am Wasser gebaut. Wein ist ganz schnell auslösbar. Und das ist aber kurzfristig, relativ kurzfristig. Also nach, naja, sag mal so knapp 2 Wochen. Ist das eigentlich gut? Ja, ist es durch. Und wenn Symptome auftauchen, so wie Sophie jetzt schon gesagt hat, also nach 3 Wochen, 4 Wochen nach der Geburt oder eben auch durch das ganze erste Jahr nach der Geburt durch, die als schwer gewertet werden müssen, die Begleitung brauchen, die Betreuung brauchen, dann kann man vermuten, dass eine Wochenbettdepression vorliegt. Die gibt es ja auch in verschiedenen Graduierungen, leicht, mittel, schwer. Und das ist schon auch gar nicht selten. Das ist ein großes Tabuthema, leider immer gewesen die letzten Jahre. Und es ist aber relevant, weil es trifft durchaus 15-20% aller Frauen. Und das darf man auch mal sagen und das muss man auch sagen, weil oft sind die Frauen, haben Schamgefühle, Schuldgefühle, fühlen sich total allein mit ihren Symptomen und denken, das bin ich doch gar nicht. Ich erkenne mich überhaupt nicht mehr wieder. So will ich nicht sein und so bin ich auch nicht gut für mein Kind. Und damit sind sie aber nicht allein. Sie sind in ganz schön guter Gesellschaft. Und das ist auch durchaus wichtig, das in der Schwangerschaft schon mal anzusprechen, zu antizipieren, dass es das gibt und das sein kann. Und dass dann bitteschön auch das angesprochen werden soll, wenn solche Symptome kommen. Also das ist auch nicht immer typisch, wie sonst Depressionen sind. Also das, was die Frauen oft zuerst berichten, ist so eine innere Unruhe und so ein bisschen Gefühl, schnell in Panik zu kommen. Und diese typische Schlaflosigkeit, die jetzt jemand hat, der eine Depression hat, ne, der morgens ganz früh um 3, um 4 aufwacht und dann durchs Haus stromert und irgendwie versucht wieder einen Schlaf zu finden und es gelingt nicht so richtig und der dann morgens schon schlapp ist. Das ist bei einer Wochenbettdepression anders. Also die stehen meistens noch ganz aufgestellt auf und durch den Tag durch kommt wie eine bleierne Erschöpfung, eine totale Müdigkeit. Die kriegen die einfachsten Dinge, die sie vorher mit Bravour gemanagt haben, kriegen die Frauen oft gar nicht mehr hin. Also das geht bis dahin, dass die Selbstfürsorge irgendwann aufhört. Also das, was vorher, wenn eingekauft war, wenn gekocht war, wenn aufgeräumt war, das ist alles, es ist nicht mehr zu schaffen. Und das wechselt sehr mit absoluter Reizbarkeit, also aus dem Nichts raus super aggressiv zu sein und wirklich auch wie mit Scheuklappen aggressiv zu sein und Sachen um sich zu schmeißen und zu schreien, zu treten, zu fluchen, um dann wieder in so eine bleierne Erschöpfung zu fallen. Das ist eben auch nicht ungewöhnlich. Und die ganzen Gedanken ranken sich viel ums Kind auch und um dieses Muttersein und vielleicht nicht das gut genug machen und nicht gut für sein Kind sein und können eben auch mal in so eine Richtung gehen, dass Frauen überlegen, ob sie das vielleicht lieber lassen sollten, Mutter zu sein für dieses Kind. sag ich jetzt mal.
Das ist schon extrem, ne?
Ja, das wäre dann extrem.
Und
ja,
diese, genau, was Katrin sagt, dieses Grübeln auch, ne? Also nicht aus den Gedanken rauskommen und dadurch ja auch so gefangen sein, auch in seiner Zeit. Also wenn man die ganze Zeit grübelt und überlegt, wie mache ich das Nächste, was mache ich als Nächstes und wie geht das eigentlich weiter und mein Kind, und dann ist man ja auch vollkommen handlungsunfähig und das wiederum frustriert und befeuert diesen verminderten Selbstwert oder diese Minderwertigkeitsgefühle, ne? Also ich krieg's nicht hin oder bin keine gute Mutter.
Ja, und ich konzentriere mich auch auf nichts anderes.
Ja,
ich kriege mich gar nicht mehr geerdet. Ich bin nicht so, wie ich bin eigentlich, und vergesse Sachen und mache Sachen anders, vergesse Wasserkocher auszuschalten oder einen Herd oder vergesse im Laden zu bezahlen. Auch das gibt's schon. Das ist dann gar nicht bösartig, sondern einfach ganz woanders in Gedanken.
Nicht geerdet ist eigentlich auch ein guter Punkt, so, ne? Dieses, ja, nicht bei sich sein.
Ja. Hat es auch körperliche Symptome tatsächlich? Also wir haben ja jetzt sehr von psychischen Symptomen gesprochen, aber schlägt sich das auch auf Organe oder auf irgendwelche Mechanismen des Körpers nieder?
Ja, schon. Also es ist schon häufiger, dass die Frauen wirklich sagen, dass ihnen alles wehtut. Als ob eine Grippe im Anmarsch wäre manchmal.
Also richtige Schmerzempfinden.
Richtiges Schmerzempfinden, eine totale Erschöpfung. Also auch mit Muskelschmerzen, Muskelzittern, Übelkeit, Erbrechen.
Appetitlosigkeit.
Ja, oder eben auch mal das Gegenteil, das ist völlig verrückt. Heißhungerattacken und auch gerne im Wechsel. Und auch sowas wie so Herzstolpern, ne? Und dann hinhören, viel mehr hinhören. Also so ein enge Gefühl in der Brust und denken, oh Gott, vielleicht habe ich jetzt eine schwere Erkrankung und ich weiß es gar nicht und merke es gar nicht. Und sich dann da auch so ein bisschen reinzusteigern. Also ja, hat durchaus auch körperliche Symptome. Und manchmal ist es genau so rum, dass die Frauen sich vorstellen mit körperlichen Symptomen und dann erst nach Nachfrage rauskommt, dass das gar nicht, dass das nur Symptom ist, aber dass das, was dahinter steckt, wirklich eine Wochenbettdepression sein kann.
Und deswegen ist ja auch die Abklärung immer so wichtig, wenn man über psychische Gesundheit spricht. Wir müssen die körperlichen Symptomatiken erstmal immer abgeklärt wissen, ne? Durch die jeweiligen Fachärzte oder Professionen, Hausarzt oder Gynäkologin und so weiter, dass da klar ist, was ist da körperlich? Ist da alles in Ordnung? Oder hat die Frau, ist das normal bei der und der Thematik, dass man körperlich so reagiert? Und dann reagiert die Psyche nach, was wir vorhin auch schon hatten, ne? Weil wir stehen ja nun mal im Zusammenhang. Beides gehört zueinander und ist untrennbar. Und deswegen ist es immer wichtig, da beide Aspekte auch zu hören. Ne? Und nicht alles sofort zu psychologisieren und das andere nicht zu somatisieren, so, und zu sagen, das kommt bestimmt daher oder das ist bestimmt das und das, kann man nie genau sagen. Das müssen wir erstmal abklären.
Ja, ist wichtig. Ja, auch die Zusammenhänge betrachten.
Genau.
Ja. Und auch noch einen letzten Satz dazu, bevor überhaupt auch eine Psychotherapie angefangen werden kann und angefangen wird, brauchen die Kollegen oder wir oder auch ich einen Konsiliarbericht, also von einem Hausarzt oder einem somatisch orientierten Facharzt, dass das alles ausgeschlossen ist. Sonst darf man nicht anfangen.
Okay, ja. Gibt es da mittlerweile Studien, wo das herkommt, dass es, was es für Auslöser haben kann? Oder ist das noch die große Blackbox, die Wochenbettdepression, der Auslöser für eine Wochenbettdepression?
Grundsätzlich ist ja so, dass psychische Erkrankungen nie immer nur einen Auslöser haben. Es ist ja ein multifaktorielles Modell dahinter. Also sagen biopsychosoziale Faktoren spielen eine Rolle, um überhaupt in eine psychische Erkrankungssituation zu kommen. Und so ist es bei der Wochenbettdepression auch. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, traumatische Geburtserlebnisse können also die Wahrscheinlichkeit für so etwas erhöhen. Aber auch, weil zum Beispiel ein hoher Blutverlust unter der Geburt stattgefunden hat. Also ein körperlich betrachteter, dann erstmal auch Substanz fehlt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also kann solche Symptomatik zumindest auftreten und das begünstigt werden.
Ja, ich finde ganz wichtig auch zu sagen, dass es theoretisch jede Frau treffen kann.
Genau.
Also keine ist gefeit davor, keine, die irgendwie emotional gut aufgestellt ist, familiär gut aufgestellt ist, in jeder Hinsicht einfach in sicheren Rahmenbedingungen lebt, trotzdem. Das kann jede Frau treffen. Und ja, Sophie hat es schon gesagt, es gibt bestimmte Risikokonstellationen, die ein bisschen anfälliger machen, ja sowieso auch für Depressionen. Also zum Beispiel sozioökonomische Umstände. Ich bin alleinerziehend, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Ich habe meine Familie überhaupt nicht hier, keiner kann mir helfen. Ich verliere vielleicht meinen Job oder Schwierigkeiten in der Paarbeziehung. Ja, nur einer hat sich das Kind womöglich gewünscht und das ist alles sowieso sehr ambivalent. Und dann auch Missbrauch in der Vorgeschichte ist ein hoher Risikofaktor, dass Wochenbettdepressionen entstehen können. Das muss man mal sagen. Also egal, ob emotional, psychisch oder sexuell. Und in den letzten Jahren hat es wieder viel mehr Forschung gegeben zu Epigenetik. Und das ist auch ganz interessant, weil wenn man mit Frauen spricht und dann mal anguckt, was eigentlich die einzelnen Frauen definieren als Mutterrolle, dann sind die Ansprüche sehr hoch. Und es ist oft so, dass in der eigenen Geschichte die Mutter auch schon, naja, der Kontakt oder der Umgang mit der eigenen Mutter durchaus auch schon schwierig war und manchmal sogar Generationen zurück schwierig gewesen sein kann. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen in den Worten der Psychotherapie, aber wenn man jetzt kein gutes Introjekt einer Mutter hat, dann ist das schwer, sich selber eine Rolle zu definieren. Wie will ich denn sein als Mutter? Was ist denn für mich überhaupt eine gute Mutter? Mhm. Und dann kommt dieses ganze Thema der eigenen Kindheit wieder hoch, wird betrachtet und macht natürlich in gewissen Konstellationen auch, man ist sehr empfindsam und macht sehr angreifbar und macht einfach auch unsicher.
Deswegen ist es gut, da auch mal vorher vielleicht hinzugucken. Also auch wenn man eben noch nicht Mutter geworden ist oder wird. Also vielleicht im Vorfeld, wenn man es werden möchte, vielleicht mal zu überlegen, was bedeutet das für mich? Bin ich auch total bei Katrin. Also dieses, und dann kommt ja auch noch diese ganze gesellschaftliche Erwartung. Was sagt denn uns die Gesellschaft? Was ist eine gute Mutter? Wer ist eine gute Mutter? Wie ist eine gute Mutter? Mhm. Und diese ganzen Sachen vermengt miteinander, also die individuelle Erwartung an mich selbst und dann das, was von außen kommt, das macht halt auch super viel Druck. Und wenn man dann das mal mit der Realität konfrontiert ist und mit dem Leben mit dem Kind, was voller Überraschung ist, nicht planbar, nicht so wie vielleicht 15 Jahre Job vorher, sehr gut strukturiert und so weiter. Da kommen auch, das ist einfach ein großer Lebensabschnitt, der da, oder eine große krisenhafte Situation, weil es Veränderung ist. Veränderung ist halt Krise auch, ne? Und das ist Chance auch. Aber die muss man dann gucken, wie bewältigt man sie? Und wenn man eben noch keine Ideen hat, wenn einem noch die Handlungsfähigkeit fehlt, weil man noch nicht weiß, was tut mir gut oder was brauche ich, damit ich stabil werde, damit ich mich sicher fühle in mir selbst, in meinem Handeln, dann braucht man Unterstützung. Ja. Hm. Oder sollte man sie sich holen und darüber erstmal sprechen. So.
Genau.
Und das ist ein Prozess auch. Also kriegt dann jetzt ja nicht so ein super Rezept an die Hand. Oder macht mal schnell eine Therapie und dann ist alles gut. Das ist ja ein lebenslanger Prozess.
Ja, aber das heißt, eine Therapie ist in dem Falle dann unumgänglich.
Es gibt ja viele hohe Dunkelziffern, wo natürlich niemand eine Therapie macht. Es kann natürlich alleine ausheilen, aber das dauert auch viel länger. Und das Schlimme daran ist, man kriegt eben nicht die Sachen an die Hand, die einem helfen, wenn vielleicht im Leben mal wieder eine ähnliche Situation auftritt. Und das macht es dann so schwer, weil dann Chronifizierung stattfinden oder dann eben noch mehr Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen weiterkommen können. Dann kommt noch eine krisenhafte Situation im Leben dazu und auf einmal stürzt das Ganze ein. Also was vielleicht schon das Kartenhaus, was vielleicht schon relativ dünn gebaut war, ne?
wackelt,
dann kriegt es noch mehr Stress. So. Und deswegen ist ja dieses Aufklären und darüber sprechen und Prävention eben so, so wichtig und im Austausch sein einfach und zu sagen, ja, ich bin nie fertig mit Weiterlernen und mich weiterentwickeln und kleine Schritte machen, mal schneller, mal langsamer, mal mache ich eine Pause, aber ich bin im Prozess.
Ja, so Sophie hat es schon gesagt, also wer die Chance hat für eine Therapie, der möge sie bitte nutzen. Ja, ja, das ist durchaus, kann es auch mal selbstlimitierend sein, Wochenbettdepression, es kann sein, es verschwindet einfach wieder und es ist, als ob nichts war. Das ist aber nicht häufiger so.
Ja.
Und es gibt eben 30% aller Frauen landen in einer chronischen Depression. Ja. Und alleine das ist es wert, da ranzugehen und das zu thematisieren. Und das muss ja auch nicht lang sein. Ne? Und es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt ja Verhaltenstherapie, die hat eine Evidenz, dass sie hilft. Es gibt die Psychotherapie, tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie. Das ist das, was wir anbieten oder was ich anbiete. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, mit Medikation einzusteigen oder in Kombination was zu machen. Also wer die Chance hat, machen.
Nichts machen ist das Falscheste. Ja. So wie in jedem Notfall. Also, ne? Also das ist ja auch, das ist ja auch eine notfallhafte Situation oft. Also wir müssen nicht einen total schlimmen psychiatrischen Notfall haben, wo es dann um Eigen- und Fremdgefährdung geht. Aber das ist ja schon etwas, ja, Notfallmäßiges. Und nichts zu tun wäre
Das Schlimmste. Wie ist denn das im täglichen Doing? Dann kommt ja keine Frau auf dich im Wochenbett zu und sagt, oh, ich glaube, ich habe eine Wochenbettdepression, sondern sprichst du sie an, wenn du merkst, ich merke in der häuslichen Betreuung, da läuft was irgendwie nicht, wie es laufen soll. Sind das dann eher die Männer, die auf dich zukommen oder die PartnerInnen? Wie ist denn das?
Schon Verschiedenes erlebt auch, habe ich da. Also es gibt Frauen, die sagen das oft, oder die sagen auch mal, ich weiß nicht, habe ich sowas? Also ich habe diese Symptomatiken oder ich merke, irgendwie geht es mir nicht gut oder man ist im Gespräch. Wir sind ja irgendwie im Gespräch bei den Hauspersonen. Ich bin ja auch sehr lange bei den Frauen. Also die Wochenbettbetreuung geht ja bis 12 Wochen nach der Geburt. Das ist das, wir sagen immer, das vierte Trimester, ne? Also die ersten 3 Monate nach der Geburt. Und da passiert natürlich eine Menge. Und dann habe ich auch schon Partner erlebt, die auf mich zugekommen sind tatsächlich, ja. Was es gibt, ist eben, es gibt verschiedene Fragebögen, unter anderem diesen Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS heißt er, abgekürzt. Das ist ein Kurzfragebogen, den die Frauen ausfüllen können, auch schon in der Schwangerschaft, aber eben dann eben auch im Wochenbett, der einen Zeitraum von den letzten 2 Wochen abbildet, wo es eben um die Themen Stimmung, Freude geht. Also wie empfinde ich mein Leben gerade auf einer Skala von bis? Und man kreuzt an, es gibt eine Punkte-Skala und dann kann man gucken, muss ich gerade selber überlegen, ab wann?
Weißt du, 13.
Ab 13 ist man gefährdet und kann sagen, okay, ich mache das einfach in der Woche nochmal. Weil es ist ja auch oft, es ist ja tabuisiert, es ist schambesetzt. Der erste Schritt zur Hilfe ist immer der aller schwierigste. Das ist, als würde man direkt erstmal den Mount Everest besteigen müssen. Dabei ist es nur vielleicht über die Straße, eigentlich. Aber in dem Gefühl der Frauen ist es unmöglich, ja. Und das zu machen und denen das auch an die Hand zu geben. Also ich habe das oft dabei oder ich schicke denen den Link, wo sie das machen können oder wir sprechen darüber oder ich habe es auch schon zusammen mit jemandem. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. In anderen Ländern ist es sogar schon richtig mit etabliert, dass man das als Screening immer macht. Das ist in Deutschland tatsächlich nicht so, es sei denn, man kennt sich aus und macht es mit den Frauen, aber es macht nicht jeder. Und es ist jetzt keine Leitlinie in dem Sinne. Ja, und dann sind wir also auf jeden Fall erstmal in der Selbstdiagnostik und gucken, wie geht es den Frauen. Und dann kann man weiterschauen, bleibt das, geht das, wechselt das? Und dann im Gespräch gucken, wie gibt es Hilfe? Wo geht denn der erste Schritt hin?
Die große Hoffnungsfrage, kann man vorbeugen?
Nicht wirklich, okay, sag ich mal so. Nicht wirklich.
Also man kann seine Baustellen vorher aufräumen, das, was ich eben schon gesagt habe.
Und es kann auch bei, man hat 2 gesunde Kinder geboren, alles ist gut gelaufen und dann ist es das dritte Kind, wo die Frau auf einmal in die Situation kommt. Oder das erste war super und das zweite, da gibt es ein Problem. Es ist nicht immer nur das erste Kind und diese große Umstellung. Manchmal kommt es ganz unerwartet. Also habe ich auch schon erlebt, dass die Frauen sagen so, das ist doch komisch. War doch immer gut. Was ist denn jetzt?
Okay, aber wir können auch bei den Folgekindern sozusagen auftreten. Ein Thema, was ich nur ganz kurz ansprechen will, weil es wahrscheinlich auch ein riesen eigenes Thema ist, ist die Wochenbettpsychose.
Ja, also wenn man genau die Themen anguckt, muss man das einmal mit erwähnen. Das ist extrem selten. Es trifft eine oder laut Statistik vielleicht maximal 2 von 1000 Frauen im Wochenbett. Und das ist eine sehr schwere psychische Erkrankung, die mit Wahnvorstellungen einhergeht, also wirklich psychotischen Symptomen, Dissoziation und Halluzinationen, genau. Und das ist wirklich dramatisch, weil das ist für die Beteiligten komplett verwirrend und irritierend. Und auch für uns als medizinisches Personal ist das sehr, das geht sehr nah ran. Ne? Also wenn du dann gerufen wirst und dann steht da eine Frau, die gerade ihr Kind geboren hat, tritt auch sehr schnell nach der Geburt auf.
Also schon im Krankenhaus, das heißt da?
Ja, okay. Würde man es schon feststellen können. Und dann, also muss nicht, aber kann auch schon im Krankenhaus auftreten. Ne? Und dann wirst du gerufen und dann erzählen dir die Kolleginnen auf der Station, ja, irgendwas ist komisch. Und dann sprichst du die Frau an und sie weiß sehr wohl, wer sie ist und wo sie ist. Und dann sagt sie dir, ja, sie hat ja ein Kind geboren. Dann sagst du, ach, das ist aber wunderbar. Und zeigen Sie doch mal Ihr Kind, wo ist es denn? Und dann zeigt sie auf einen Platz im Bett und da ist gar nichts. Also da ist dieses Kind nicht, weil es draußen mit dem Vater ist und das ist dann schon sehr, das geht sehr an die Substanz und da muss man schnell reagieren und da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, da hören unsere Möglichkeiten einfach auf. Die Frauen sind viel, viel, viel besser aufgehoben in einer psychiatrischen Betreuung und da kann man auch gut therapieren. Man kann das heilen und auch gut und schnell heilen, aber nicht in dem Setting einer Geburtsklinik. Also da braucht es dann echt ganz schnell Netzwerkpartner und da müssen die Frauen
verlegt werden. Medikation da aber auch. Und
aber das klingt ja sehr hoffnungsvoll. Es ist eine temporäre Erscheinung.
Die ja, sozusagen. In der Regel, ja.
Okay, ja. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Mutter und auch ein bisschen das Baby gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch einen Vater oder einen Partner, Partnerin. Auch da, die kann natürlich ja, Bindungsstörungen zum Kind entwickeln. Wie würde man das denn im Krankenhaus vielleicht sogar schon bemerken, beziehungsweise dann im Wochenbett und wie würdet ihr handeln?
Also was auffällt, ist, wenn die Interaktion zwischen dem Paar schwierig ist und man denkt, oh, die sind jetzt aber nicht wirklich liebevoll miteinander, nicht unterstützend. Gut, aber das ist ja jetzt noch nicht unbedingt eine psychische Erkrankung. Und es gibt in der Tat sowas wie Wochenbettdepression bei Männern auch. Also das ist in der Literatur beschrieben. Das ist auch nicht so selten. 8-10% ist beschrieben. Und da gilt das Gleiche. Also die profitieren auch von Verhaltenstherapie, Psychotherapie. Und es gibt wirklich, wirklich coole...
Oder Gruppentherapie.
Ja, immer mehr, ne? Ja, genau, genau. Oder auch Selbsthilfegruppen. Mhm. Und es gibt echt coole Konzepte, wo die ganze Familie im Sinne eines Skep-Programms in Interaktion ist und beobachtet wird von zwei Kollegen vom Fach, die dann gemeinsam auswerten und gucken, naja, wo hakt's denn? Wo sind denn Missverständnisse auch in der Kommunikation zwischen den beiden Partnern und zwischen der Mutter mit dem Kind oder dem Vater mit dem Kind? Also ja, das ist ein weites Feld und meines Wissens auch noch gar nicht zu Ende angeguckt. Also nee, nicht viel thematisiert auf jeden Fall.
Okay, spannend.
Also ich finde das als Hebamme auch immer sehr herausfordernd, muss ich sagen, im Wochenbett, weil natürlich liegt mein Fokus auch durch die Schwangerschaftsbetreuung und Begleitung immer eher bei der Frau und bei dem Kind. Natürlich erlebe ich ein Paar, vor allen Dingen ja dann auch in der häuslichen Situation, das ist ja, sag ich mal, das ist ja nochmal was ganz Besonderes als Psychotherapeut außenstehend oder Beraterin, dann kommen die Leute ja zu einem. Und wir sind als Hebamme ja auch sogar noch mit in der häuslichen Situation drin, ja. Und erleben das Paar in seinem natürlichen Lebensbereich, sag ich mal. Und dann bekommt man natürlich zwangsläufig Dinge mit. Also das ist ja so, man bekommt Interaktionen mit. Ich finde es halt schwierig, und das hat sich aber auch in den letzten Jahren sehr verändert. Also da sind auch die Ansprüche, sag ich mal, an uns als Hebamme in der häuslichen Wochenbettbetreuung nochmal gestiegen oder dass wir auch die Väter mit im Blick behalten sollen oder das Paar. Manchmal denke ich, ja, was soll ich denn noch alles machen? Also es wird jetzt langsam ein bisschen schwierig, ne? Ich habe ja da schon zwei Patienten und ich denke, da fehlt es auf jeden Fall noch mehr an Bekanntmachung und Beratungsangeboten. Wobei ich denke, die neuere Väter- und Männergeneration, die sind auch viel offener, eben für solche Selbsthilfegruppengeschichten und Austausch und so. Aber ein Wochenbettbesuch dauert eben lang. Und wenn ich dann auch noch den Vater nochmal nach seiner subjektiven Geburtserfahrung mitfrage, dann komme ich an meine
Grenze.
Das ist so. Ne? Aber ich finde das trotzdem total wichtig eigentlich. Aber es ist tatsächlich auch ein Problem. Da sind die Väter oft ein bisschen aus dem Blick. Ne? Und die machen es ja oft an so auch auf ihre männliche Art und Weise mit sich aus, sage ich jetzt mal ganz.
Ja, wobei der Trend, der geht ja immer weiter. Und ich muss an der Stelle einmal hinweisen, wirklich, weil ich es großartig finde. Auf
jetzt bin ich gespannt.
Im Ernst. Handlungsleitfaden für Hebammen.
Ja.
Psychische Krisen in der Region Hannover. Der ist im letzten November erst entstanden, also rausgekommen. Der ist von der Hebammenzentrale der Region Hannover. Da ist ja, das haben die toll gemacht. Da sind drei Koordinatorinnen. Eine Kollegin ist ehemals Leitung der Elternschule bei uns gewesen. Und das war immer schon Thema. Es war immer schon die Frage, wer arbeitet mit wem, an welcher Stelle, wie zusammen. Was gibt es denn eigentlich für Hilfsangebote? Was gibt es denn für Netzwerkpartner? Und der Frage haben die sich angenommen, haben das gemacht, haben das zusammengeführt. Und es gibt sogar dahinterlegt auch Hilfsangebote für Männer. Gewordene Väter. Ja, mannigfaltig.
Stimmt.
Heißt das?
Hier in Hannover, genau. Mhm.
Genau, in Hannover. Und
ja,
Selbsthilfegruppen, Notruf Mirjam zum Beispiel, bietet jetzt sowas an. Selbsthilfegruppen für Frauen in psychischen Ausnahmesituationen nach der Geburt, aber eben auch für Männer.
Mhm. Und in dem Zuge, das hatten wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, gibt es ja auch den Schatten und Licht e.V. Das gibt es schon viele, viele Jahre. Das ist eben Anlaufstelle für Frauen, auch mit Wochenbettdepressionen. Ich finde auch immer ja Schatten und Licht. Das ist wirklich ganz schönes, ein ganz schöner Name dafür. Genauso ist es ja eben auch. Und da findet man eben auch Adressen oder diesen Fragebogen zum Beispiel hinterlegt, von dem ich vorhin geredet habe, für diese Selbsteinschätzung. Und ich meine, dass die auch Ansprechpartner mittlerweile auch für die gewordenen Väter sind. Und da ist auf jeden Fall auch Bewegung drin. Und ja, viele Frauen kommen ja in Kontakt dann nach der Geburt auch über die Kurse, die sie mit den Kindern machen. Da das ja meistens dann doch die Mütter sind, sind die im Austausch untereinander. Und die Väter, da ist halt so, da hakt es ein bisschen. Ne?
Also das ist Potenzial.
Da ist Potenzial, ja.
Okay. Aber es gibt viele Hilfen, die habt ihr auch gerade angesprochen und das ist auch ein schöner Ausgang aus dieser Folge tatsächlich, finde ich. Also das an vielen Dingen kann man arbeiten, prophylaktisch, während der Schwangerschaft, auch danach. Also es gibt da ganz viele Anlaufstellen. Ihr beide seid zwei ganz professionelle, hochprofessionelle Anlaufstellen. Schön, dass es euch gibt und dass ihr euch da so fortgebildet habt und da auch wirklich so fachkundig dann auch weiterhelfen könnt, um noch mit einem kleinen Blick in die Zukunft rauszugehen. Wie sieht das in der Henrike aus? Also welche Rolle wird da die psychische Gesundheit von Müttern, von Kindern, von Familien dort spielen?
Ja, wir hoffen eine große.
Ne? Ja, das Wort, genau. Wir hoffen eine große. Wir haben Ideen und gute Ideen.
Ja, wir haben Konzepte. Würden die da gerne etablieren?
Auf jeden Fall.
Auch gerne mit mehreren, vielen auf breite
Beine stellen, dass wir wirklich die Frauen in der Schwangerschaft schon mit dem Thema oder mit den Themen abholen können und wenn die Geburt dann bei uns stattgefunden hat, dann auch eben darüber hinaus Ansprechpartner dafür sein können. Nicht nur für das körperlich-medizinisch Erleben der Geburt, sondern eben auch weiterhin eher in der sprechenden Medizin, sag ich jetzt mal. Das wäre eigentlich unser großer Wunsch.
Ja. Das kann ich nur bestätigen.
Und wir nehmen ja unser toll ausgebildetes Fachpersonal, weil wie ihr das seid, nehmen wir mit. Das heißt,
auf jeden Fall.
Das heißt, das Team wird dort genauso in den neuen Räumlichkeiten, genauso professionell die Eltern, die Familien betreuen, Ansprechpartner sein.
Und noch mehr.
Und noch mehr.
Hoffentlich.
Uns noch eins obendrauf gesetzt, genau. Schöner Ausblick. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute da wart und über dieses so wichtige Thema, dass wir da wirklich sehr, sehr lang und ausführlich drüber gesprochen haben, auch über alle Phasen, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Also danke, dass ihr euch da die Zeit genommen habt und eure Expertise auch geteilt habt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bedanke mich auch. Das hat Spaß gemacht.
Hier zu sein, ja, mir auch. Danke.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.